wenn es stimmt, ich glaube es stimmt, funktioniert jetzt auch das Funkmikrofon und wir können uns besser verstehen. Zeit der ersten Liebe. Das klingt sehr verheißungsvoll, vielleicht ein bisschen wehmütig, weil wir einerseits die erste Liebe natürlich mit dem Anfang verbinden, mit der Vergangenheit. Und zugleich ist es doch so, dass manche gar nicht sagen können, mein Glaubensleben hatte die reifeste, leidenschaftlichste Form am Anfang. Und so verdanken wir ja auch diesen Begriff im Neuen Testament eben einer Gemeinde, die daran erinnert wird, zurückzufinden zu der ersten Liebe. Das heißt, man kann das Ergebnis schon ein bisschen an den Anfang stellen und sagen, für viele von uns ist die erste Liebe nicht das, was am Anfang vergangen war, sondern was sie noch vor sich haben. Und darin liegt natürlich die Ermutigung und die Zuversicht. Es ist ganz zweifellos so, dass sehr viele Menschen in der Kinder- und Jugendarbeit christlich erreicht werden. Und wie es mir selber ging in der ZVM-Jugendarbeit, als jemand, der mit dem Glauben gar nicht viel anfangen konnte von seiner Erziehung her, einen Erstkontakt zum Glauben eigentlich in der Kinder- und Jugendarbeit dann bekommen hat. Insofern ist der Kinderglaube das, was am Anfang steht. Und da können wir noch Dutzende und Hunderte mit Freizeiten und Veranstaltungen erreichen. Auch die Jugendarbeit blüht in der Regel, wenn sie geschickt gemacht wird, weil da junge Menschen die Gemeinschaft suchen. Auch nach Corona finden die Jungen am schnellsten wieder zusammen. Da kommt ja auch so manches zusammen, gemeinschaftliches Erleben. Man ist noch nicht gebunden und orientiert sich gerne. Da kann eine lebendige Jugendarbeit die Auswahl der möglichen Partnerinnen und Partner natürlich ganz vergrößern. Also insofern machen wir die Erfahrung, dass Kinder- und Jugendarbeit, wenn sie denn gut gemacht wird, sehr viele erreichen, aber es dann in der Phase der Familiengründung, des Alltags, des Berufes, der Gebundenheit, der vielfältigen Verpflichtungen doch zu einer Verengung kommt in der Mitgliederpyramide und es werden dann weniger vielleicht. Früher zum Alter hin hatte man wieder Zeit und Vernunft zur Besinnung, nicht? Aber es war so ein bisschen wie so eine alte Sandeieruhr, nicht? In der Jugend hat man sehr viel erreicht, dann in der Mitte des Lebens wurde es weniger in der Gemeinde und gegen Ende hin hat man wieder auf Bleibendes sich besonnen. Woran liegt es, dass Menschen diese anfängliche Begeisterung verlieren? Woran liegt es, dass es uns so schwer fällt, in unseren Gemeinden eben die mittleren Generationen, die Erwachsenen, bleibend zu erreichen und sie neu anzusprechen? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Kinderglaube abgelöst wird. Bei einigen ist es so, dass sie sich ganz distanzieren, wenn sie erwachsen werden, von der Erfahrung ihrer Kindheit. Dass sie vielleicht in einem gläubigen Elternhaus groß geworden sind oder in einer gläubigen Jugendarbeit angesprochen wurden und dann später wollen sie gar nichts mehr davon wissen. Das ist besonders dann traurig, wenn jemand noch im Schwung der Jugendarbeit angefangen hat, Theologie zu studieren oder einen anderen geistlichen Beruf gewählt hat und dann über das Studium aber sich vom Glauben entfernt hat. Und dann anschließend hat er nun mal die Ausbildung und ist im Widerspruch zu sich selber dann ein Leben lang Pfarrer und Verkündiger. Aber eigentlich grenzt er sich immer nur von seinem Kinderglauben und dem der anderen ab. Also ganz unglücklich, wenn die Entwicklung praktisch ist, von kindlich fromm und begeistert und jugendlich frisch dabei hin zu sein Leben lang verbittert dagegen. Das ist in Kirche, Gemeinde und an der Universität immer der traurigste Fall, wenn jemand ein Leben lang seinen Kinderglauben bekämpft. Da würde man sagen, bring's erstmal für dich selbst in Ordnung, bevor du die ganze Welt durcheinander bringst. Es gibt aber auch im Pendelschlag das andere, dass man den Eindruck hat, da ist jemand noch beim Glauben dabei, aber er ist in jeder Hinsicht gewachsen, erwachsen geworden, hat Verantwortung übernommen, eine Familie begründet, ernährt seine Familie, im Beruf hat er Verantwortung übernommen. Das heißt, man kann sagen, der ist kein Kind, der ist kein Jugendlicher, Er ist eine gestandene Frau, sie ist eine gestandene Frau, er ein gestandener Mann. Aber der Glaube ist nicht recht mitgewachsen. So wie ein Konfirmationsanzug, den jemand hat, nicht? Und den trägt er noch sein ganzes Leben lang, dass man sagt, na, das passt nicht mehr so richtig. Und oft ist es auch so, wenn ich keine Begleitung habe, keine Gemeinde, in der ich als Erwachsener mich jetzt einbringen kann, dass dann ich gar keine andere Wahl habe, als zu sagen, ja, will ich den Glauben wegtun? Nein, das will ich nicht. Also halte ich mich einfach an der Form des Glaubens fest, wie ich sie von früher her kannte. Aber dann entsteht ein Unverhältnis zwischen meiner Gesamtentwicklung als Persönlichkeit und meinem Glauben. Ich habe jetzt zwei Extreme genannt. Der eine fällt ganz vom Glauben ab und wird ein Gegner. Der andere klammert ein Leben lang am Glauben, aber der Glaube ist nicht recht mitgewachsen. Er hat seinen Glauben nicht durchdacht. Alles durchdenkt er, nur nicht seinen Glauben. Und hält dann ängstlich am Glauben fest, ganz ängstlich und gesetzlich. Ich denke, in der Mehrheit der Fälle, die wir als Kinder erreichten und die dann nicht mehr bei uns sind, ist es ja mehr so eine Mittelstellung. Das heißt, irgendwie aufgeben tut man es nicht, denn man gehört dazu, man ist doch davon überzeugt, aber der Glaube wurde zu mühsam oder es kam zu viel anderes dazu. Und insofern ist man eher das, was dann in der Offenbarung als lau bezeichnet wird. Man ist nicht heiß, man ist nicht kalt, man gehört noch dazu, aber brennen tut man nicht mehr wie als junger Christ, als man noch mit 17 Jahren die ganze Welt missionieren wollte und mit 27 doch wenigstens Europa und mit 37 dann doch Deutschland als den engeren Missionskreis für sich gesehen hat. Man wird also irgendwie ein bisschen lau, gehört dazu, aber es ist nicht mehr die Begeisterung, die einen bestimmt. Und dann treffe ich immer wieder auf Menschen, die gar nicht mehr dabei sind, aber die nicht aggressiv sind. Das nenne ich gerne einen latenten, einen verborgenen, einen schlummernden Glauben. Die haben keinen Kontakt mehr zur Gemeinde und zur Kirche. Sie sind nicht feindlich. Sie spenden auch mal was, wenn irgendein Anlass ist, der ihnen einleuchtet. Sie sind latent im Glauben. Und ich erinnere mich dran, mal gehört zu haben von einem, der beruflich ganz als Manager eingespannt war und in seinen 40ern plötzlich eine Diagnose bekam, einer schlimmen Krebskrankheit, sofort in die Klinik. Und der lag am Vorabend der Operation dann da und wusste gar nicht, jetzt sich zu orientieren aus dieser Beschäftigung heraus, plötzlich so da niedergestreckt. Und er hörte sich selber beten, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Was war da passiert? Da hatte einer von seiner Großmutter einen Kinderglauben, ein Vertrauen, eine Geborgenheit bekommen. Und das hatte aber gar keine Rolle mehr gespielt in seinem Leben. Und jetzt plötzlich in der Krise, da niedergestreckt, um sein Leben fürchtend, griff er zurück. Aber er konnte eben nicht zum letzten Sonntag und zum Gottesdienst zurückgreifen, sondern musste ganz weit zurückgehen. Aber es war noch latent. Es ließ sich abrufen. Wie wir auch vor einiger Zeit mal eine Nachricht geschrieben bekamen von einer Person, die sagte, jahrzehntelang war ich weg vom Glauben und dann war ich in einer ganz schlimmen Krise, gesundheitlich und persönlich. Und da hat sich ein Lied in mir gemeldet, das sie bei uns auf einer Freizeit kennengelernt hatte als Kind. Und das hat sich in ihr gesungen, so hat sie gesagt. Also nicht, sie hat nachgeguckt, sondern das Lied meldet sich und hat sie plötzlich erinnert und dann hat sie in der Krise wieder Halt gefunden. Ganz verschiedene Möglichkeiten also, wie ein Kinderglaube abbrechen kann, wie er krampfhaft festgehalten wird, wie er mittelmäßig wird oder wie er schlummert, um dann vielleicht irgendwann einmal durch Begegnung mit Evangelium und Christen oder in einer Krise sich zu melden, wie die Frau das so schön berichtet hat. Was passiert da eigentlich, wenn unser Glaube nicht natürlich mitwächst, sondern solche Brüche hat, solche unguten Veränderungen? Nun, zunächst müssen wir uns vergegenwärtigen, was macht einen Kinderglauben denn aus? Ein Kinderglaube, ein junger Glaube, ist der Glaube unter den Bedingungen der Kindheit und des Kindes. Als Kinder sind wir, und das gilt natürlich vor unserer Geburt am offensichtlichsten, ja nicht ein einzelne Persönlichkeit, die für sich steht, sondern während der Schwangerschaft waren wir in Symbiose, in der Einheit mit unserer Mutter. Das heißt, es gab uns schon, wir waren schon gezeugt und haben uns entwickelt, aber es gab uns nur im Wir, nämlich in diesem, deshalb nennen wir das Symbiose, nicht für uns Bewussten, wir, unserer heilen Welt. Das heißt, wir kommen aus dem Wir, wir kommen aus der Beziehung, wir kommen aus diesem geborgenen Wir. Und es ist sehr wichtig, dass wir vor unserer Geburt auch das heilvoll haben, denn wir wissen, dass die Ablehnung des Kindes oder die Angst der Mutter ja das Kind schon mit beeinflusst. Und das gilt natürlich nach der Geburt umso mehr. Was uns als Menschen ausmacht, ist, dass wir diese Abhängigkeit von der Mutter, vom Wir, von der Umgebung auch noch als Geborene haben. Nicht? Das heißt also, man kann uns nicht einfach wie eine Schildkröte ihre Eier aussetzen und dann schaffen wir den Weg alleine, sondern alles, was wir können, was wir tun, nicht nur, dass wir gepampert und ernährt werden müssen, sondern all unsere Fähigkeiten, dass wir laufen lernen, dass wir sprechen lernen, das liegt an dieser Einheit, an dieser Wir-Beziehung mit der Mutter und mit unseren Eltern. Das ist äußerlich ganz offensichtlich, ein ausgesetztes Kind würde sterben, aber es gilt eben auch seelisch und für die Persönlichkeitsentwicklung. Es geht nicht nur darum, dass jemand mir ein Laufstellchen hinstellt und dann lerne ich mich festzuhalten, sondern die Ermutigung, der Zuspruch ist notwendig und alles, was wir lernen, haben wir durch Zuspruch und Ermutigung und Beziehung gelernt. Und nun ist es so, dass wir, so wie wir Kinder sind, auch anfänglich glauben. Das heißt, als ich selbst zum Glauben kam, da war es ja die Gruppe der Jungen. Ich war in einer Jungschaft-Jungenschaftsarbeit, ist CVM groß geworden, also das war damals noch Jungenarbeit. Und da war es die Gruppe, die mich faszinierte. Es war das Vorbild des Jugendleiters, das mich faszinierte. Und am Anfang habe nicht ich geglaubt, sondern es war die Gemeinschaft, die mich angezogen hat. Und ich habe dann gelernt, mit den anderen zu glauben und mit den anderen zu singen und mit den anderen zu beten. Das heißt, die Anfänge sind in diesem Mitgerissenwerden, in diesem Mitgenommensein, in diesem Anschluss, in dieser Identifikation. Und was wichtig ist, und das gilt für alle natürlich, die mit Kindern zu tun haben, mit Jugendlichen und letztlich auch noch mit Studenten, dass ich ja jeweils immer Rücksicht nehmen muss auf den Entwicklungsstand der Kinder und der Schüler und Studenten, um dann zu sagen, was brauchen sie jetzt, wie weit sind sie und wie können wir weiterführen und differenzieren. Und insofern ist der Grundschulunterricht was anderes als der Gymnasialunterricht und der Gymnasialunterricht was anderes als an der Uni ein Pro-Seminar und wieder was anderes als ein Doktorandenseminar. Das heißt also, wir brauchen immer die Kommunikation und Anleitung je nach unserem Entwicklungsstand. Und das ist das Entscheidende. Jetzt ist die Frage, was gefährdet denn einen solchen Glauben, der aus der Einheit, aus dem Erleben herauskommt? Und wir hatten ja jetzt gerade auch wieder ein Treffen von Tausenden von jungen Leuten, nicht beim Christiwill, die ihren Glauben feiern und dieses Wir miteinander feiern und diese Ursprünglichkeit haben, eben die Ursprünglichkeit noch dieses Vorkritischen, dieses Vorentfremdeten, nicht? Sie stehen ja noch meistenteils vor dieser Krise und Erschütterung. Nun, zunächst einmal gilt das, was für die Eltern gilt, auch für den Glauben, dass wir ja aus diesem naiven Wir herauswachsen. Die Familie ist ganz wichtig, solange wir unmündig sind, dass die Eltern für uns Entscheidungen treffen, wenn wir es noch nicht können. Aber der Sinn der Erziehung ist natürlich, ob bei Eltern oder Lehrern, dass sich Eltern und Lehrer selbst entbehrlich machen. Das fällt manchen Eltern und manchen Lehrern schwer, nicht die Kinder erwachsen werden zu lassen. Und insofern gehört für die menschliche Entwicklung die Emanzipation, die Verselbstständigung, das Erwachsenwerden sinnvoll und notwendig dazu. Es gibt Eltern, die hätten ihre Kinder am liebsten immer klein, nicht, weil sie selber noch nicht loslassen können. Aber das gibt es auch bei Professoren, die ihre Kollegen, die mal Schüler bei ihnen waren, immer noch als Schüler ansprechen. Nicht? Also das ist keine Frage von Elternschaft oder sowas. Das ist menschlich naheliegend. Man hält die anderen gerne klein, um unentbehrlich zu sein. Aber das ist notwendig, dass man erwachsen wird. Wenn jemand jetzt den Glauben kennengelernt hat durch gläubige Eltern oder in einer gläubigen Umgebung groß geworden ist, ist das einerseits natürlich ein Segen. Andererseits aber birgt es eine bestimmte Gefahr. Ich muss ja erwachsen werden in Abgrenzung zu meinen Eltern und selbstständig werden. Das geht bei manchen ganz harmonisch und reibungslos, aber es liegt nicht daran, dass sie etwas falsch machen, sondern das gehört dazu, dass junge Menschen dann auch manchmal Hörner zeigen und sich mit Gewalt abgrenzen, weil sie eben selbst noch vor der Selbstständigkeit Angst haben, sie erst einüben müssen. Das knirscht ganz gerne immer wieder mal. Und so ist ein Grundproblem das Erwachsenwerden von den Eltern, die mir den Glauben beibrachten, und insofern eine Verselbstständigung von den Eltern, ohne mich gleichzeitig von dem Glauben zu distanzieren, den ich doch bei den Eltern kennengelernt habe. Das heißt also, Emanzipation der Persönlichkeit ist notwendig. Aber es ist wichtig, dass wir als Verantwortliche unsere Kinder und Jugendlichen ermutigen, eben den Glauben als ihren eigenen Glauben zu entdecken. Manchmal lässt sich das relativ leicht machen. Das ist dann, wenn die jungen Leute sagen, wir haben aber völlig andere Formen der Musik. Aber dann wird in Lobpreisliedern der Jesus genauso angebetet, wie es eben bei den Alten auch wird. Es ist nur eine Frage des Stils der Musik. Dann könnt ihr froh sein und sagen, dann lasst die mal ihre Musik machen. Wenn der Glaube uns verbindet, dann mag der Stil verschieden sein. Es wird dann schon schwieriger, wenn man den Eindruck hat, hier wird anders geglaubt oder der Glaube formuliert sich anders, weil das dann für die Jungen wie für die Alten eine Herausforderung ist, zu sagen, meinen wir noch das Gleiche? Und wenn wir nicht das Gleiche meinen, können wir es denn benennen, worum es uns geht? Und dann können natürlich die Eltern genauso lernen wie die Kinder, um deutlich zu machen, ja, manchmal ist der Glaube auch mit Formen verbunden, die nicht ewig sind. Und da können uns die Jungen dann wieder etwas beibringen oder uns daran erinnern, was ist denn für euch eigentlich wesentlich. Das heißt also, die Emanzipation ist notwendig, aber sie ist natürlich nicht zwangsläufig damit verbunden, dass ich mich vom Glauben entfremden muss. Ich muss nur lernen, das zu unterscheiden, dass ich sage, das verdanke ich meinen Eltern, das verdanke ich der Jugendarbeit, in der ich groß wurde, da teile ich es ganz und der Christus, der verbindet uns, da glauben wir beide dran, aber wir haben jetzt eine andere Zugangsform, wir sehen andere Aufgaben, wir haben andere Stile und ich habe schon gesagt, der Musikstil soll dann das kleinste Problem sein, nicht, dass man dann sagt, ja, die drücken sich anders aus, dann ist es nur eine Ausdrucksform. Aber oft ist es ja auch das Inhaltliche, dass man ringt und sagt, hier drohen wir auseinanderzugehen in dem, was für uns die Mitte ist, nämlich das Evangelium selber. Der zweite Punkt neben dem Erwachsenwerden, der Verselbstständigung, der Emanzipation, ist in der Regel, dass man sagt, ja, es hat mit dem Erwachsenwerden zu tun im Sinne der Aufklärung des Vernünftigwerdens. Und so haben wir mit der Aufklärung als Bewegung seit Jahrhunderten so ein bisschen immer den Verdacht, wenn ich anfange zu denken, dann muss ich mich von meinem Kinderglauben trennen. Und ich weiß selber, als ich anfing, Theologie zu studieren, haben viele gesagt, das sollst du auf keinen Fall tun, denn wenn du studierst, fällst du vom Glauben ab. Das war nicht willkürlich, sondern das war die Erfahrung mit jungen Mitarbeitern, die aus der Gemeinde heraus Theologie studierten und dann die Trennung vom Kinderglauben und vom Elternhaus und der Heimat sie dann auch tatsächlich getrennt hat von ihrem Glauben. Nicht, das sind bittere Erfahrungen, was ich als erstes Beispiel vorhin nannte, im Pendelschlag von leidenschaftlich für Christus plötzlich zum Gegner Jesu Christi. Aber ich habe es selbst für mich persönlich erfahren und für mich war der Weg auch richtig, dass ich studiert habe. Das müssen ja nicht andere tun oder Theologie studiert habe. Ich habe es bei mir selbst erfahren, dass die Vernunft überschätzt wird, die Aufklärung, das Denken, das Erwachsenwerden als eine Anfechtung für den Glauben. Also wenn einer Professor ist, versucht er seinen Unglauben auch noch vernünftig zu begründen. Nicht? Aber das liegt dann nicht daran, dass er Professor ist, wenn er nicht glaubt, sondern er begründet es nur so kompliziert. Er könnte ja einfach sagen, ich bin vom Glauben abgefallen oder ich habe mich distanziert oder ich glaube nur noch latent. Nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Die Vernunft widerspricht dem Glauben nicht. Im Gegenteil. wenn wir die Persönlichkeiten anschauen, die in der Bibel für uns den Umbruch von Kinderglauben, naivem Einheitsglauben, heiler Welt, Krise und neuer Ursprünglichkeit, neuer Begeisterung darstellen, dann haben wir den Ursprung von Theologie und wir verdanken genau das Denken und die Vernunft im Neuen Testament der Bewältigung von Glaubenskrisen. Wer hat so viel gedacht wie die Propheten im Alten Testament mitten in der Krise? Paulus hat durch seinen Persönlichkeitsumbruch den Weg zum vernünftigen Argumentieren und Denken gebracht. Und das Johannesevangelium, das wir heute Morgen betrachtet haben, das ist ein hochtheologisches, hochvernünftiges, ganz philosophisches Evangelium, das hineingesprochen ist in die Situation der persönlichen Krise und des Erwachsenwerdens. Ja, wir haben im Alten Testament das Buch Hiob, das sperrigste Buch im Alten Testament, 42 Kapitel Glaubenskrise. Aber es gibt kein philosophischeres, kein vernünftigeres Buch. Und das ist das Faszinierende. Also der Verstand, das Denken, die Vernunft sind nicht Ursprung für die Krise. Im Gegenteil, sie können zur Hilfe werden, um die Krise zu überwinden und erwachsen zu werden. Ja, was ist denn dann eigentlich mehrheitlich der Grund, warum Glauben dann abbricht? Menschen vom Glauben abfallen oder einschlafen. Meiner Erfahrung nach, und zwar sowohl als Seelsorger wie als Hochschullehrer, ist es vor allen Dingen im Persönlichen, wir würden sagen im Psychologischen, verortet. Das heißt, es sind meine eigenen persönlichen Erfahrungen und Einstellungen, die mich dann distanziert sein lassen oder dabei bleiben lassen. In meinem Glauben, im Erwachsenwerden meines Glaubens. Ich will es verdeutlichen. Wenn jemand in seiner Kindheit die Frömmigkeit als einschränkend erlebt hat, wenn Gott eingesetzt wurde als ein billigerer Babysitter und man sagte, wenn wir jetzt weggehen, wir können es keinen Babysitter leisten, aber Gott sieht dich, und sei bloß artig. Und wenn du nicht artig bist, dann sieht das Gott und dann straft er dich dafür. Nicht? Dann habe ich zwar den Babysitter gespart, aber dem Kind einen schlimmen Glauben und ein schlimmes Gottesverständnis vermittelt. Gott ist der, der alles sieht und der dich straft und der es böse mit dir meint. Wenn ich dem Kind den Eindruck gebe, wir lieben dich zwar, aber wir lieben dich nur, wenn du genauso bist, wie wir wollen. Also konditioniert die Kinderliebe. Und da sagen wir jetzt, ja, wer macht denn das? Ja, ein bisschen, seid mal vorsichtig, neigen wir alle dazu, auch in unseren Gemeinden und Freundschaften, Familien. Nicht? Wir sind so begeistert von Menschen, wie sie unseren Erwartungen entsprechen. Nicht? Und das heißt, wir lieben Menschen untereinander konditioniert. Da kann ich jetzt sagen, und Kinder hören ja auch Entschuldigungen, ich als dein Vater kann dich immer nur menschlich lieben und wenn ich Fehler mache, muss ich mich bei dir entschuldigen. Gott liebt dich vollkommen. Dann ist keine Problemlage mehr da, dann ist das ganz geklärt. Aber wenn für Kinder das nicht ganz klar ist, dass Gott ganz anders ist als wir fehlbaren Menschen, dann in der Tat kann es eben passieren, dass sich Menschen aufgrund dieses Gottesbildes, dieser Atmosphäre, dieses Beengenden, dann auch davon distanzieren. Das heißt, eigentlich fallen die gar nicht vom Glauben ab, sondern sie fallen nur von einer bestimmten, sie beengenden Prägung ab. Und das ist die große Herausforderung, die wir selber haben in Kinder-, Jugendarbeit und Gemeindearbeit. Wie können wir das so deutlich machen, dass das Vaterbild, das Mutterbild, das Lehrerbild, das Bruderbild der Menschen immer an Christus selbst orientiert ist und im Evangelium. Und umgekehrt, und das ist ein Beispiel, bei dem ich mich selber auch einreihen würde. Es ist so, dass ich selber jetzt von meiner Kindheit her nie angehalten wurde zum Glauben, so sehr ich bürgerlich-christlich erzogen wurde, also getauft, Konfirmandunterricht, das gehörte bei uns bürgerlich mehr dazu. Das heißt, ich habe den Glauben eigentlich von Anfang an immer nur selbstständig kennengelernt. Und meine Familie hat eher gefrotzelt und gespöttelt. Das heißt also, für mich war Christus niemals ein Vertreter von Unmündigkeit, sondern mein Erwachsenwerden gegenüber der Familie und der Schulklasse fiel bei mir zusammen, wenn ich zum Glauben komme. Und insofern war Christus für mich immer derjenige, der zum Erwachsenwerden, zum Selbstständigwerden einlädt, zur Nachfolge, zum Abenteuer, zur Gestaltung der Welt. Für mich war Christus ganz positiv besetzt. Und ich hatte das große Vorrecht, dass ich in der Verkündigung, die ich im CVM und in anderen Quellen dort bekommen hatte, immer Evangelium hörte und nie Gesetz gegen das Evangelium. Das heißt, ich wusste immer, Gott liebt dich vollkommen. Das heißt nicht, dass du vollkommen bist, er hat noch viel mit dir vor. Aber Christus kam, um mit dir zu leben und er hat alles für dich getragen. Das heißt, für mich war Evangelium und Christus seit meinem 15. Lebensjahr ganz positiv besetzt. Es gab deshalb in meinem Leben nie eine Phase, in der ich hätte sagen können, also jetzt stinkt es mir, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, jetzt falle ich aus Trotz vom Glauben ab. Warum sollte ich? Christus war doch der Einzige, der immer da war, er war immer treu, er hat mich immer unkonditioniert geliebt. Das heißt, ich hatte das Vorrecht, wie viele in diesem Raum wahrscheinlich auch, dass eben der Glaube so positiv war, dass es nie einen Grund gab, auch nicht in einer Krise. Nicht? Also hätte in einer Lebenskrise von mir jemand gesagt, jetzt musst du zu allem auch noch von Christus abfallen, dann hätte ich gesagt, ja, wie eine Witwe das mir auch sagte, als ich sie versuchte abzuholen und mit ihrer über die Situation sprach, da sagte sie auch, ja, die Leute würden alle sagen, fällst du jetzt nicht vom Glauben ab? Und dann hat die Witwe gesagt, nein, warum soll ich denn vom Glauben abfallen? Christus ist doch der, den ich noch habe. Soll ich den auch noch verlieren? Das heißt also, entscheidender als die Umstände, entscheidender als das Selbstständigwerden, entscheidender als die Ausbildung und die Vernunft ist eigentlich das, was wir Biografie, eigenes Leben, eigene Erfahrung und eigene Einstellung nennen. Und so liegt die neue Ursprünglichkeit, die erste Liebe als eine Möglichkeit, als eine offene Tür vor uns, wenn wir das verstehen. Wenn wir nämlich verstehen, dass wir in Wahrheit als Kinder zwar in der Einheit geglaubt haben, aber das Erwachsenwerden nun nicht bedeutet, vom Glauben abzufallen, sondern erwachsen zu werden, auch in unserem Glauben. Wie kann das denn passieren? Nun, wir haben heute Morgen schon ein Beispiel anklingen gehört in Johannes 20. Haben wir uns hier hineingedacht in die Maria Magdalena, in die anderen Jünger, zu diesem Thema. Die hatten eine heile Welt 3 Jahre mit Jesus zusammen. Die hatten einen ungebrochenen Kinderglauben. Denn Jesus war ja immer da, hatten sie eine Frage, konnten sie ihn fragen, nicht bei ihm zu sein. Er hat immer für alles Verantwortung übernommen. Selbst als sie den Proviant für 5000 nicht vorgesehen hatten, hat Jesus eine Lösung gefunden. Das war heile Welt, das war Kinderglauben. Aber wie groß muss der Kontrast gewesen sein? Ich denke gerade an Maria Magdalena, die doch so befreit wurde von Jesus, geheilt wurde von 7 Dämonen. Als plötzlich vor ihren Augen Jesus gefangen genommen, gefoltert und gekreuzigt wurde. Das war mit einem Schlag ein Zerbruch ihrer heilen Welt. Sie standen plötzlich vor dem absoluten Nichts. Und das Faszinierende ist, dass Maria nun am Grab völlig verzweifelt war über den Verlust. Alles hatte sie verloren und mit ihrem Jesus ihr eigenes Leben und ihre Hoffnung. Und indem sie jetzt in ihrer Trauer Christus selbst begegnete, in einer neuen Gestalt, nicht mehr der irdischen, hat sie einen neuen Anfang gefunden. Psalm 77, ein Beter lest es noch einmal zu Hause nach. Er verzweifelt an der kaputten und ungerechten Welt. Er hat als Kind gedacht, wenn du glaubst, wirst du als Gerechter bestätigt. Wenn du dich um Gerechtigkeit bemühst, wird alles gut sein, Gott steht dir bei. Und die Gottlosen und die Bösen, die werden schlussendlich in die Falle gehen und werden auf die Nase fallen. Also die Welt ist in Ordnung. Gott lohnt die Gerechtigkeit und er straft die Ungerechtigkeit. Das war der Kinderglaube, das war die heile Welt des Beters. Plötzlich muss er erfahren, dass es umgekehrt ist, dass er wegen seines Glaubens und gerade wegen seiner Gerechtigkeit mehr Nachteile hat und dass andere sich mit Ellbogen durchsetzen. Die Welt ist keine heile Welt, sie ist nicht in Ordnung. Und er sagt, ich bin fast zum Tier geworden, am Glauben zerbrochen. Bis ich in deine Gegenwart kam, damals im Tempel, Und da plötzlich habe ich es verstanden. Dennoch bleibe ich stets an dir. Er ist von seinem Denken des Vorteils, ich glaube, weil es mir dann besser geht, durchgedrungen zu Gott. Ich bleibe dennoch bei dir, obwohl mein Kinderglaube zerbrochen ist. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Und endgültig wirst du mich auch in deine Herrlichkeit aufnehmen. Psalm 63, Vers 4. Einer sehnt sich nach Gott. Sein Kinderglaube ist zerbrochen. Die heile Welt ist kaputt. Und er sehnt sich nach Gott und seiner Offenbarung, nach der Erkenntnis, nach dem Einssein mit Gott zurück. Und dann sagt er zu Gott, deine Güte, Psalm 63, Vers 4, ist mir wichtiger, ist mir besser, ist mir wertvoller als mein eigenes Leben. Da bricht einer aus dem Kinderglauben in den Erwachsenenglauben. Vorher hat er geglaubt, weil es ihm besser geht, weil er Vorteile davon hat. Und jetzt merkt er, ich habe in meinem Glauben vielleicht sogar Nachteile in dieser Welt, weil die Welt nicht gerecht ist und der Glaube nicht belohnt wird und die Gerechtigkeit. Und dann stehe ich vor der Frage, gebe ich meinen Glauben auf? Und beide Psalmisten werden erwachsen. Deine Gnade, das bedeutet Chesed im Hebräischen, die Gewährung deiner Gemeinschaft, die Gewährung deiner Zuwendung. Das heißt, das Erwachsenwerden des Glaubens ist das Durchbrechen zu Gott selbst. Vorher war Gott Mittel zum Zweck, um es in der Knappheit der Zeit auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, weil es mir besser geht. Aber was ist dann, wenn es mir nicht mehr besser geht wegen meines Glaubens? Glaube ich dann auch noch? Und das ist die Frage, glaube ich eigentlich an Gott um Gottes Willen oder um meiner selbst Willen? Das war das, was Maria im Grab hatte. Sie hatte nicht mehr ihren Jesus, den irdischen, zum Anfassen. Den konnte sie auch nicht als Auferstandenen festhalten. Halte mich nicht fest, sagt Jesus zu ihr. Sie hat ihn schon berührt. Er sagt wörtlich, halte mich nicht fest. Sie musste loslassen ihren Jesus. Aber sie hat den wahren Jesus damit erkannt. Und damit wurde sie im Glauben erwachsen. Und noch einmal als Beispiel das Hiob-Buch, Hiob 42. Der Hiob leidet und er leidet deshalb, weil er doch alles richtig macht. Ja, sogar noch für seine Familie versucht er in Frömmigkeit kompensatorisch auch ihre Sünden noch mit auszugleichen und zu tragen. Und es trifft ihn ein Unheil nach dem anderen. Und alle drumherum sagen, was hat der Mann falsch gemacht, dass Gott ihn so straft. Und dann kommen die Freunde, die ersten Tage haben sie noch geschwiegen, das ist bei Trauern immer das Beste, wenn wir erstmal mit schweigen, anstatt gleich Erklärungen zu haben. Und wenn ihr die Reden durchlest, die haben die ganze Religion Israels, die ganze Philosophie der Umwelt des Alten Testamentes runtergebetet. Es muss doch irgendwo eine Bruchstelle liegen, Hiob, es muss doch an dir liegen, dass es dir so schlecht geht. Es gab keine Erklärung. Der erwachsene Glaube hält es aus, dass diese Welt noch nicht vollkommen ist. Der erwachsene Glaube hält offene Fragen aus. Er muss nicht alles wegerklären. Der erwachsene Glaube kann mit anderen weinen, ohne die Tränen schon wieder wegerklären zu müssen. Ja, aber am Ende kommt die Wende. Da sagt Hiob, Kapitel 22, nun hat mein Auge dich gesehen, nachdem ich vorher nur vom Hörensagen von dir vernommen habe. Und wir fragen, ja, was war denn vorher passiert? Nichts war passiert. Immer noch krank, immer noch alle Kinder weg, immer noch aller Besitz weg. Das heißt, in der Situation des Hiob hatte sich äußerlich nichts verändert. Er war als vergänglicher Mensch in einer unaufgeräumten und vergänglichen Welt. Und dennoch sagt er, das ist jetzt die Wende. Er ist erwachsen geworden im Glauben, weil er sagt, ich möchte an Gott um seiner selbst willen glauben. Und so wie in der zwischenmenschlichen Liebe, die Liebe doch erst dann echt ist, wenn der andere nicht nur Mittel für meine Zwecke ist, Und wenn ich nicht nur deshalb den anderen liebe, weil ich Vorteile davon habe, sondern der andere spürt, hier bin ich selbst gemeint. Und erst wenn ich verstehe, der andere ist nicht meine Umgebung, er muss mich nicht wie meine Mutter als kleines Kind rundum versorgen, sondern jetzt wende ich mich ganz dem anderen als du zu, ohne schon wieder eigene Aktien in der Sache zu haben. So werden Menschen erwachsen, indem sie nicht danach fragen, welchen Vorteil habe ich, sondern Gott, wenn es dich gibt, wer bist du? Ich erinnere mich daran, dass ich als Student mal in einer Phase sagte, jetzt predige ich die ganze Zeit, aber ich fühle ja selber nichts mehr. Diese erste Liebe habe ich nicht mehr empfunden. Und dann habe ich durch Schrebergärten nachts wandernd dann gebetet, Herr, jetzt schenk mir doch endlich wieder diese Unmittelbarkeit und diese erste Liebe. Und nachdem ich dann eine Stunde gefühlt gebetet habe, kam ich mir irgendwann selber komisch vor, dass ich sagte, ja, jetzt belästigst du die ganze Zeit den Himmel, der will ja noch andere hören. Nicht? Und wenn Gott antworten wollte, könnt er es doch tun. Und dann habe ich mir an die Stirn geschlagen und habe gesagt, Herr Jesus Christus, was passiert hier eigentlich? Ich bitte dich die ganze Zeit um Gefühle und Bestätigung und eigene Leidenschaft in meinem Glauben und komme nicht auf den Gedanken, dich zu fragen. Und dann habe ich einen Satz formuliert, der mein Leben sehr geprägt hat. Herr Jesus Christus, ich möchte, dass du dich von mir so verstanden fühlst, wie ich es gerne wäre. Und dann habe ich fortan gebetet, Herr Jesus Christus, was beschäftigt dich heute Morgen eigentlich? Was sind deine Sorgen? Was ist dein Kummer? Wo würdest du gerne Dinge verändert sehen? Wo leidest du mit Menschen mit? Und was befiel mich? Eine absolute Glückseligkeit des erwachsenen Glaubens. Es war nämlich die Seligkeit, die Hiob hatte und die Psalmisten, Psalm 77, Psalm 63, zu verstehen, dass die erste Liebe kein eigenes Gefühl ist, sondern die erste Liebe die Fähigkeit ist, endlich mal von sich selber abzusehen und Gott mir wichtiger sein zu lassen und das Heil anderer Menschen als mich selbst. Natürlich ist man dann versucht zu sagen, wenn der Trick so rumläuft, spiele ich immer auf Selbstlosigkeit in der Hoffnung, dass ich dann anschließend wieder selig werde. Nicht? Wir sind ja raffiniert genug. Nur das funktioniert natürlich gar nicht. Also, was bedeutet das? Es wäre in mehr als 5 Minuten zu entfalten. Und leider haben wir in der Konstellation jetzt heute nicht die Möglichkeit, in kleinen Gruppen das durchzusprechen, aber nur einige Schlaglichter. Das Erste, das Entscheidende ist, dass wir unterscheiden lernen zwischen dem Glauben, den wir gelernt und übernommen haben, und unserem eigenen Glauben. Dass wir Verantwortung übernehmen. Und dass wir sagen, was ich auch zu klagen hätte gegenüber Verbänden und Kirchenleitungen, das alles stellt zurück, sondern du musst deinen Glauben finden. Und damit meine ich nicht einen willkürlichen Glauben, eine eigene Dogmatik erfinden, aber es muss mein eigener Glaube werden. Ich muss es selbst durchdringen, im Gespräch mit anderen, in der stillen Zeit, im Gebet, im Studium der Schrift, dass ich sage, was genau ist tragend, was ist bleibend, was ist Schale, die ich ablegen kann, was will ich unbedingt erhalten in dieser Weise. Dann das Zweite, dass ich mir bewusst mache als erwachsener Christ, dass all meine Gottesvorstellungen nicht Gott sind, sondern Vorstellungen von Gott. Unser Gottesbild ist geprägt worden durch Persönlichkeiten. Hat jemand gütige Eltern und Großeltern gehabt, dann hat er auch einen gütigen Gott. Hatte jemand jähzornige und willkürliche Eltern oder Pfarrer gehabt, dann stellt er sich Gott auch willkürlich vor. Das heißt, erwachsen werden im Glauben bedeutet, sich vorzustellen, wie denke ich Gott? Und dann zu merken, das ist nicht identisch mit dem Gott der Schrift, dem Vater Jesu Christi. Und dann beginnt eine Denkarbeit, die ganz befreiend ist. Dass ich feststelle, der Vater Jesu Christi ist ganz anders, im besten Fall noch viel größer als das Gottesbild in mir selbst. Ein dritter Aspekt, und das betrifft das, was wir heute Mittag dann behandeln bei der Gemeinde. Ich weiß nicht, wenn wir katholisch sind, hat das ja noch Traditionen, wenn wir von der Mutterkirche sprechen, aber wieso immer wieder auch in evangelischen Kontexten von der Mutterkirche oder in der Gesellschaft gesprochen wird, das ist verräterisch. Weil es so regressiv ist. Das spiegelt genau das wider, was ich immer wieder als Theologieprofessor in irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen habe oder als Pfarrer, wenn ich irgendwo einen Hausbesuch mache. die Leute schimpfen und sagen, also der Prediger, der Pfarrer hat mich schon 3 Geburtstage nicht mehr besucht. Keiner kümmert sich um mich. Ich bin in die Gemeinde gekommen, denkst du, da hätte mich einer begrüßt? Die sehen mich nicht mal. Wie kleine, infantile, trotzige Kinder treten sie mit Fuß auf und sagen, hey, ich will aber, dass sich jemand um mich kümmert. Jesus hat mal so weise gesagt, Matthäus 7, Vers 12, alles, was ihr wollt, dass die Leute für euch tun, das tut ihnen. Normalerweise verhalten wir uns immer so, dass wir sagen, ich fange erst an, in den Ring zu steigen, wenn andere mich abgeholt und betätschelt und bedient haben. Ich erinnere mich daran, als junger Christ war ich eben auch begeistert von der Jugendarbeit, der Freizeitarbeit, die ich erlebt habe. Und als ich nach Hause kam, war natürlich das in den Kontexten des Alltags nicht wiederzufinden. Und dann war es Sehnsucht, wo finde ich die ideale Gemeinde? Und das kennt ihr ja auch heute nicht, da gibt es ja auch ganze Busse, nicht, dass man dann guckt, wo ist gerade die angesagte Gemeinde und dann fährt man von allen Seiten mit den Bussen hunderte Kilometer, bis man wieder desillusioniert ist. Denen geht es ja auch nur ums Geld und da ging es auch wieder einen Skandal oder die sind auch nicht so, wie sie vorgegeben haben zu sein. Und so ist die große Sehnsucht da. Das ist unreif. Und ich selber habe das erlebt eben, dass ich frustriert war, dass es nirgendwo so war, wie ich in der Addition von allen guten Erfahrungen es mir zusammengedichtet hatte. Nicht? Also ich habe mir von allem das Beste genommen und dann wollte ich das doch auch hier erleben. Und dann kam die Wende für mich persönlich, dass ich sagte, ich höre auf, nach der idealen Gemeinde zu suchen und versuche anderen die reale Gemeinde zu verwirklichen und anzubieten. Und dann bin ich von einem Konsumenten zu einem Zeugen geworden. Und siehe da, ich machte Erfahrungen mit der idealen Gemeinde, nämlich mit der idealen Gemeinde, die darin ideal ist, dass alle Verantwortung mittragen und dass alle erwachsen sind im Glauben und sich fragen, was ist der Beitrag, den ich selber leisten kann. Erste Liebe klingt nach Begeisterung, ja? Und ich möchte das auch gar nicht ernüchtern. Es ist für mich so gewesen und es erfahren Menschen immer wieder, unabhängig, was die Vergangenheit war und unabhängig, was die Krise war. Wir haben immer die Chance eines neuen Anfangs. Und wenn wir uns auch 1000 Schritte von Gott weg entfernt haben, es ist nur ein Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Und das kann sein, wir haben uns in unserer Frömmigkeit einfach eingeigelt und sind lau geworden. Es ist nur ein Schritt, um neu anzufangen. Oder wir sind als latente Christen seit der Kinderstunde nicht mehr in Berührung gewesen. Und dann ist es auch nur ein einziger Schritt. Denn das Wesentliche ist ja, dass wir den Vater Jesu Christi erkennen. Als einen, der nicht nur existiert, sondern der für uns existiert und uns vollkommen liebt, wie wir sind. Nicht damit wir so bleiben, aber damit wir anders werden können, uns vollkommen annimmt und will. Und das Entscheidende ist dann nicht die erste Frage, wo kann man hier die Gefühle für die erste Liebe abholen, sondern umgekehrt. Wie kann ich real erwachsen werden wie Hiob, wie die Psalmisten, Psalm 63 und 77? Und erwachsen werde ich, wenn ich nicht mehr ein Kleinkind Gottes bin. Wir reden immer von der Gotteskindschaft und sehen da so ein kleines Baby auf Gottes Arm. Der Begriff der Gotteskindschaft kommt aus Ableitung des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Da ist aber nicht an Weihnachten gedacht, sondern wenn vom Sohn Gottes die Rede ist, ist von dem erwachsenen Sohn Gottes die Rede, der zum Vater sagt, Vater, es gibt ein Problem und das ist die verlorene Menschheit. Ich werde für uns dieses Problem angehen. Ich setze mich mit meinem Leben ein. Die neue Ursprünglichkeit, die erste Liebe, ist die Freiheit, die Freude, die Hoffnung und Zuversicht der erwachsenen Töchter und Söhne Gottes. Wir sollten nicht regressiv uns zurücksehnen nach der Seligkeit unserer Unmündigkeit, sondern wir sollten uns von Jesus Christus, Römer 8, unserem großen Bruder, auffordern lassen, Maria, werde erwachsen, werde wach. Die Realität Gottes, die Realität seiner Liebe ist da. Er steht schon neben uns und er wartet nur darauf, dass wir uns umdrehen und durch den Schleier unserer beleidigten oder gekränkten Tränen ihn anschauen und sagen, mein Herr. Herzlichen Dank.